Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, hallo, frisch, frohen Mutes.
Na klar, knackt in den Knien ein bisschen, aber das kriegen wir schon weg.
Das ist uns egal, du sollst ja auch die anderen reparieren.
Audienz beim Autopapst.
Na, dann legen wir mal los mit Markus. Hallo Markus.
Moin Moin.
Wo kann er denn helfen?
Ja, mein Problem ist, ich habe einen T4 von VW, Baujahr 92. Und wenn ich den fünften Gang reinschmeiße, egal ob bei 60, 80 oder 120, fängt er an zu pfeifen. Ich dachte zuerst, ist vielleicht irgendwo ein Leck. Der hat ja schon ein paar Roststellen. Aber es kommt definitiv vom Getriebe unten. Und ich denke, es liegt irgendwie am Flansch oder, ja, so genau weiß ich nicht.
Wie ist denn der Getriebeölstand?
Ja, das ist ein Problem. Der Flansch selber ist ein bisschen rissig. Ich wollte den schon wechseln lassen, habe mir das Ersatzteil auch besorgt. Die Werkstatt sagt aber, sie traut sich da nicht ran, weil irgendwelche Kugellager fehlen, die sie nicht ranbekommen. Und jetzt wird das immer aufgefüllt. Also möglicherweise ist da schon Pumpe.
Ja, würde ich nämlich sagen, wenn die da schon von einem Kugellager sprechen, dann wird es wahrscheinlich das, was da pfeift, sein, das Kugellager. Und also die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich auch die kostengünstigste, sich nach einem gebrauchten Getriebe, was dazu passt, umzusehen, was allerdings beim T4, wie bei allem, was mit dem T4 zusammenhängt, auch nicht ganz billig ist.
Ja, ja,
aber die preiswerteste Lösung, bevor ich jetzt anfange, das Getriebe auseinanderzunehmen, bei Leuten, die es möglicherweise nicht richtig können, ist, ein gutes Gebrauchtes zu kaufen von einem Händler, der dann auch Gewährleistung geben muss.
Markus, was hatten Sie denn auch schon für schöne Stunden mit Ihrem T4?
Ach, der T4 ist mein absolutes Baby. Das ist schon genial hinten ausgebaut. Ja, was weiß ich, Fahrt nach Italien und so, das war alles super.
Naja,
der
dann
läuft jetzt knapp seine 200.000. Das ist eigentlich noch nichts für sein Alter.
Nee, motorisch und fahrwerkstechnisch bestimmt nicht.
Und der Sommer steht ja auch bevor.
Ja,
genau, es ist eigentlich
super. Wenn er noch ein bisschen laufen würde.
Wird
so,
er weil, doch. Markus, wird er.
Kolbenfresser und dergleichen, habe ich gar keine Lust drauf.
Toi, toi, toi.
Tschüss.
Tschüss.
Alles klar, danke. Tschüss.
Jetzt nur noch auch mal für den Normalsterblichen. Wofür war noch mal der Flansch notwendig?
Na, der Flansch ist das, wo die Antriebswelle angeschraubt wird. Also quasi Getriebeausgang. Und da sind Dichtungen dran. Meistens Radialwellendichtringe, auch Sägerringe genannt. Und wenn die verschlissen sind, dann läuft da Öl aus. Und ohne Öl, weißt du, dann wird die Schmierung mangelhaft und damit geht's kaputt.
Ja. Rein lautmalerisch finde ich eins der schöneren Worte, die man so am Auto findet. Flansch.
Ja.
Ja. Hallo, Peer.
Hallo.
Welches Wort ist denn das Wesentliche, was Ihr Problem am Auto umschreiben könnte?
Vorwärtsbewegung.
Ganz unwichtig beim Autofahren.
Ja, aber da ist die Diagnose ja leicht tanken. Ne?
Nein, ich habe einen Renault Clio, 99er Baujahr, ein Benziner, und der hat seit gestern zwei unterschiedliche Symptome. Zum einen, in fast allen Gängen springt manchmal das Gas nicht mehr an. Also ich gebe Gas und er zieht nicht und er wirkt dann teilweise auch ab, weil er keinen Gas mehr bekommt.
Ja.
Und das zweite ist, dass er im Leerlauf, obwohl kein Gang drin ist und ich nicht Gas gebe, trotzdem bei rund 2.500, 3.000 Umdrehungen tourt.
Okay. Also ein Signal, was die Einspritzpumpe kriegt oder nicht kriegt zum Einspritzen. Also die spritzt offenbar falsch ein. Das könnte sein, entweder, überlege gerade mal, Baujahr 99 hatte der, glaube ich, noch ein Drosselklappenpotentiometer. Das könnte es sein, ja, dass das spinnt.
Da kann man fast schon stolz sein mittlerweile. Es ist ja so eine aussterbende Ersatzteilgattung, das Drosselklappenpoti.
Und dann haben die Renault-Motoren dieser Generation häufig Probleme mit dem Nockenwellengeber.
Okay.
Ja, das ist, aber da ist meistens der Geber nicht defekt, sondern die Kabelverbindung zum Steuergerät. Kontaktkorrosion könnte jetzt auch möglich sein und dadurch kommen dann irgendwelche völlig wirren Steuergerätsignale an, die dann eben zu dem führen.
Haben Sie brav mitgeschrieben?
Ja, ich bin noch gerade dabei.
Ja, und ich würde also, um ganz sicher zu gehen, einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Den hat er schon. Und da kommt man einfach näher ran.
Peer, einen schönen Sonntag.
Schön. Viel Erfolg, tschüss.
Ups, und da ist nochmal Markus. Also,
ja, hallo Patricia, hallo Andreas.
Hallo Markus
Nummer zwei.
Genau. Bei mir ist es so, ich fahre einen VW Caddy, 99er Baujahr, mit einer 1,6 Liter Benzinmaschine. So, und seit das jetzt so kalt gewesen ist, zeigt sich da ein ganz merkwürdiges Symptom. Und zwar, ich fahre ganz normal und am Horizont taucht irgendwann eine rote Ampel auf. Für gewöhnlich kuppelt man dann ja aus.
Ja.
So.
Jetzt geht die Drehzahl runter auf Leerlaufdrehzahl.
Mhm.
Und dann geht sie ganz zyklisch und ganz gleichmäßig immer wieder kurz hoch und wieder runter, hoch, runter,
sägt.
Hoch, runter.
Sägt, ja. Mhm.
Und das aber nur, solange sich die Räder drehen. Also wenn ich dann an der Ampel ankomme und abbremse und ich mich dann nicht mehr bewege, dann geht er ganz normal ins Standgas zurück.
Okay. Das wird wahrscheinlich sein, entweder ein Problem des Drosselklappengehäuses, also eine Verschmutzung aus den Kurbelgehäuseabgasen, mhm. wenn man da reinguckt, also Luftfilter abmachen, reinguckt und sieht Ablagerung, dann ist es das. Und dann flankiert auch aus dem gleichen Grund Leerlaufregelventil, mhm. was verstopft oder verklebt ist. Das Ganze findet aber dann eben wirklich nur statt, wenn es fährt das Auto, weil dann noch ein Tachosignal anliegt. Das ist ein Steuerungsproblem. Sobald das Tachosignal weg ist, dann wird eben mit einem anderen Modus der Leerlauf stabilisiert und dann ist es okay. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären am Telefon. Ah. Ich würde einfach erstmal reinigen, Leerlaufregler und Drosselklappenteil okay. und dann nochmal ausprobieren.
Markus.
Leerlaufregler und Drosselklappengehäuse.
Genau.
Schönen Alles Sonntag klar. noch.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Aber so eine schöne Vorstellung, oder? Wie man mit so einem VW Caddy irgendwo am Horizont
eine Ampel sieht. Ja.
Ich finde, es ist so, ja, gefällt
ja,
mir.
Du,
wo mag das sein?
Es ist ein Roadmovie, was bei mir im Kopf entsteht.
Fährt man im Iran Auto, ist es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Paycan. Jahrzehntelang war es das einzige erhältliche Fahrzeug.
Dort. Genau, das war keine Eigenproduktion und Eigenkonstruktion des Iran, sondern eine, ich sag mal, Lizenz. Ausgabe des Hillman Hunter, Modell 66.
Britisches Auto.
Genau, ein englisches Auto. 1967 ging es los mit der Fertigung im Iran mit CKD-Bausätzen, also Completely Knockdown. Die Autos kamen aus England in Einzelteilen an und wurden dann im Iran montiert. Und als dann irgendwann die britische Automobilindustrie so weit runter war, dass Chrysler selbst nicht mehr den Hillman bauen wollte, Chrysler war damals der Eigentümer, wurden die Rechte an den Iran verkauft. Und seit 1979, so lange, wurde dann der Wagen als iranisches Auto gebaut. Bis 2005.
Danke für dieses kleine Referat. Der Paycan ist ein Wagen der unteren Mittelklasse und besitzt dennoch, kann man fast sagen, weil es jetzt gar nicht so besonders hobbytoppi, einen hohen Sammlerwert, weil er eben außerhalb des Iran sehr selten ist. Als die Künstlerin Anahita Razmi sah, dass bei eBay USA sogar $40.000 für einen Paycan geboten wurde, da war ihre Idee einer Kunst Aktion geboren. Und sie ist mit einem Paycan von Teheran nach Oldenburg in Deutschland gefahren und hat diese Reise dokumentiert. Schönen guten Tag, Anahita Razmi.
Hallo, freut mich.
Paycan Project, das war der Name der Kunstaktion, aber mal für die Kunstbanausen unter uns. Was bitte sehr ist Kunstaktion an einer sicherlich abenteuerlich, aber eben dennoch Autofahrt aus dem Iran? Es war eine Autoüberführung, würde ich jetzt sagen.
Das kann man auf zwei Arten sehen, würde ich sagen. Also einerseits ist es eindeutig eine Autoüberführung, aber in dieser Autoüberführung steckt für mich ganz viel drin. Also wenn man von dem Wert des Wagens spricht, also im Iran ist das Auto ja wirklich ein Alltagsobjekt, was die Leute da auch wirklich eher zwiespältig sehen. Also sie mögen das Auto nicht einfach, weil es das einzige Auto war, was man da ganz lange bekommen hat. Aber sobald ich dieses Auto halt aus dem Iran fahre, wird es zu einem Exoten und zu einem Wertobjekt auf einmal. Und diese Überführung, die dann auch kulturelle Werte einfach überführt und hat mich einfach interessiert.
Durchaus philosophisch wäre es jetzt bei der Fahrt geblieben, hätten es nur die links und rechts der Straße stehen dabei mitbekommen, aber du hast das Ganze dokumentiert.
Genau. Es gibt zu dem Wagen noch einen 11-stündigen Film, der ist eigentlich ein Roadmovie, würde ich sagen, also der den kompletten Weg von Teheran nach Oldenburg dokumentiert. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe an Bildern, an Rahmen, die den bürokratischen Akt eigentlich dieser Fahrt beziehungsweise der Überführung dokumentieren, was durchaus ganz schön schwierig war.
Kommen wir mal ein bisschen zum Auto. Paycan heißt ja Pfeil auf Parsi.
Pfeil, genau. Ja.
Wie muss man sich den Wagen vorstellen? Mittelklasse-Modell, okay, aus den 60ern konstruiert. Genau. Toller Wagen, Fahrkomfort, super Leistung.
Nein.
Sondern?
Also es ist eher schwierig. Wir hatten auch sehr viel auf dieser Fahrt, was ja durchaus eine ganz schöne Strecke ist. Und ja, knapp 6000 Kilometer sind wir gefahren. Hatten wir einige Probleme mit dem Wagen, einfach weil es kein toller Wagen ist. Im Iran hat man auch an dem Modell dieses Hillman Hunters eigentlich nicht wirklich was verändert. Das heißt, es ist wirklich eigentlich dieser 60er Jahre Oldtimer, der im Iran dann aber einfach genauso jahrzehntelang weitergebaut wurde. Und genau die Probleme, die man mit so einem Wagen heutzutage hat, kann man sich vorstellen.
Zum Beispiel?
Dass er einfach bei Kälte überhaupt nicht anspringt. Dann hatten wir einmal, dass wirklich dass die Bremsen bzw. die Kupplung ausgefallen sind mitten in der Türkei, in der Stadt und so weiter. Also wir hatten durchaus einige Reparatur- und Werkstattaufenthalte auch auf dieser Reise.
Sie sind gebürtige Iranerin. Wie haben denn die dem Kunstobjekt akut beiwohnenden Menschen da reagiert? Also war dann eher da der Taxifahrer, der helfen musste, oder hat man das auch als Kunst verstanden?
Ich habe es auf der Fahrt gar nicht als Kunst so immer gesagt, dass es eine Kunstaktion ist. Einfach, weil es im Iran, dann werden die Leute auch ein bisschen misstrauisch und dann denkt man sich so, was haben die vor, was soll das? Also ich habe immer eher gesagt, dass es so eine Liebe zu dem Wagen ist und deswegen, dass ich ihn deswegen exportieren möchte. Das hat man dann verstanden und auch immer belächelt wurde es dann trotzdem, aber es wurde dann eher so als Witz gesehen. Das ist aber durchaus, also ich sehe es so nicht. Das hat einen ernsthaften Hintergrund, gerade wenn man die Beziehung, wenn man sagt, okay, britisches Auto, Iran, und dann zu sehen, stehen wir heute da in diesen Beziehungen. Das ist auch schon interessant.
In welchem Zustand ist der Pelikan denn dann nach den fast 6000 Kilometern in Oldenburg angekommen?
Also er ist durchaus im Ganzen angekommen, er fährt auch noch, also so ist es nicht, so Durchhaltevermögen hatte er dann schon, muss man sagen, aber wir haben ihn auch pfleglich behandelt, also wir sind ihn nie zu schnell gefahren und so weiter, immer schön mit 80 sind wir über die Autobahn gefahren.
Und was passiert mit dem Auto heute, jetzt, in Zukunft?
Also er wurde jetzt im letzten Jahr im Sommer das erste Mal ausgestellt, jetzt im Winter war er auch ausgestellt und es sind mehrere Ausstellungen auch noch weiter geplant. Also wenn man das Auto jetzt, ich sehe es gar nicht mehr so als Auto, sondern eher als Objekt, als Skulptur, wenn man das so, um das auch nochmal in den Raum zu werfen, wenn man sagt, okay, es ist ein Auto oder es ist eine Skulptur, weil fahren, eine Zulassung kriege ich in Deutschland nicht mehr, fahren darf ich ihn dann nicht mehr.
Anahita Razmi hat eine Skulptur aus dem Iran nach Oldenburg überführt, über 5000 Kilometer mit einem iranischen Auto von Teheran. Das an sich ist beim Durchschnittstempo 80 schon eine Kunst. Vielen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Danke auch.
Tschüss. Audienz beim Autopapst. Der erste vor der Werkstatttür ist Bernd. Hallo.
Hallo Patricia. Eine kleine Geschichte, und zwar ein werkstattgepflegter, wunderschöner 99er Opel Corsa. Also es ist der B, 40 kW. Dem musste ich vor 14 Tagen in der Kälte eine neue Batterie verpassen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das die Ursache ist. Und zwar, nachdem man die Kiste jetzt anschmeißt, klingt es, als wenn ein kleiner Elektromotor dazugekommen wäre. Also gas- und leistungsabhängig, und ab 50, so wenn er rollt, hört man es eigentlich nicht mehr. Das Geräusch ist schlecht zu verorten, also irgendwo in der Nähe der Lichtmaschine, beziehungsweise wenn man drin sitzt, denkt man, es wäre mitten im Armaturenbrett.
Der Bernd ist gut vorbereitet, Cassie, oder? Mhm. Also alles genau dir gesagt, dass jetzt eigentlich doch nur noch die Lösung fehlt.
Es müsste eigentlich nur noch die Lösung kommen. Also ich fasse nochmal zusammen, nachdem die neue Batterie drin war und der ganze...
Doch,
lass mich. Ist jetzt ein Geräusch zu hören, das wie ein kleiner Elektromotor klingt, also wie ein Hochdrehender, so ein Zzzz.
Hängt am Gas. Also du gibst mehr Gas und dann dreht er etwas hoch. Ist nicht unangenehm, sondern einfach nur so ein, na du kennst sowas, irgend so ein 12-Volt-Motor,
ja, okay.
Wie am Akkuschrauber.
Also drehzahlabhängig.
Also ich,
genau, drehzahlabhängig. Er bleibt dann, wenn man eben 50 stabil fährt, man ganz dunkel, irgendwo scheint es noch da zu sein, aber dann dreht es eben nicht mehr.
Ich würde das jetzt gerne nochmal zusammenfassen.
Nein, Patricia, das würde nichts werden. Lass es, ja. Ich weiß jetzt genau, was es ist.
Okay.
Ja? Ich weiß jetzt, was es ist. Und zwar, also es gibt drei oder vier Möglichkeiten, die aber immer Lager sind. Ja, also Rollenlager, ja, ja. Und
ich ahnte schon sowas.
Ja, ich vermute, dass es das Lichtmaschinenlager ist.
Okay.
Und das kriegt man am leichtesten hin, indem man mal den Keilriemen abmacht, den Antriebsriemen.
Ja.
Und den Motor mal so laufen lässt und ein kurzes Stück fährt, das geht.
Ja.
Und dann wird man es ja sehen. Wenn es weg ist, dann ist es das Lichtmaschinenlager. Und wenn es aber nicht weg ist, dann ist es ein Lager des Zahnriemens, Umlenkrolle, Spannrolle, und die müsste dann gewechselt werden.
Okay.
Bernd, fang doch damit erstmal was an. Wenn du mit den zwei nicht klarkommst, rufst eben nochmal an.
Patricia, recht herzlichen Dank, ihr beiden. Schöne Sendung noch.
Danke, tschüss. Weiter geht's mit Tobias.
Hallo. Ich habe einen Opel Corsa und da geht immer der Strom irgendwie zurück, wenn ich fahre von, weiß ich nicht, einfach so.
Zurück heißt?
Und das Auto geht aus und dann muss ich es von der Straße runterschieben und geht auch nicht mehr an.
Ja, okay. Und dann?
Dann reagiert gar nichts mehr, wenn ich es anmesse. Also es ist komplett, der Strom ist runter.
Okay.
Und der geht
wie,
so lang.
Wie alt ist der Corsa?
94er Baujahr ungefähr.
Und
er hat eigentlich eine neue Lichtmaschine und eine neue Batterie drin. Neue Zündkerzen, alles irgendwie sowas.
Mhm. Möchtest du das nochmal zusammenfassen jetzt?
Nö.
Soll ich?
Ja, kannst du.
Der Tobias ruschelt da irgendwie so rum, aber er hat so einen Corsa.
Ja, okay.
Baujahr 94.
Ich, ja,
und
ja.
Der geht dann einfach auf, dann muss er ihn von der Straße schieben.
Ah, okay. Ja, danke nochmal. Also dann, pass auf, ich würde als erstes, wenn der Motor mal wieder läuft, du machst ja dann sicherlich Starthilfe, dann springt er wieder an.
Ja, genau.
Und dann würde ich erstmal messen zwischen den Batteriepolen, was da für eine Spannung anliegt. Die müsste.
Genau, ADAC hat schon gesagt, ist alles in Ordnung irgendwie.
Ist alles in Ordnung, okay. Dann, pass auf, dann, wenn im Moment des Messens das ADAC, wenn da alles in Ordnung ist, dann würde ich ganz scharf auf Massepunkt tippen, also auf das Kabel, was von dem Batterie-Minuspol zur Karosserie geht.
Okay.
Das würde ich erneuern, beziehungsweise erstmal prüfen, ob es noch einen guten Kontakt zur Karosserie hat, denn bei so einem alten Auto ist das, also in, weiß ich nicht, 70% der Fälle dann die Ursache für das, was du beschrieben hast.
Ah, okay.
Tobias.
Ja, Massekabel prüfen, gegebenenfalls erneuern.
Okay, also letztens ist es auch so passiert, ich habe im Prinzip den Zigarettenanzünder angemacht und dann hat das alles angefangen. Dann wurde die Spannung abgebaut und dann wurde es immer schwächer.
Ja, Rauchen im Auto ist ungesund.
Genau, steht so
sowieso. Aber, ja.
Aber das kann sein. Also dann hast du es eben, dann ist der Punkt erreicht, wo das Massekabel okay. Nicht mehr überträgt.
Schönen okay, Sonntag.
Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Und es ist heute irgendwie der Tag der Doppelnamen. Hier ist noch ein Bernd. Hallo Bernd.
Ja, hallo. Hier ist Bernd, eben der Zweite. Bernd der Zweite. Ich habe kein richtiges Problem, sondern es ist eher so ein Luxusproblem. Ich habe ein relativ neues Auto, Skoda Octavia mit 1,6 Liter TDI-Motor mit 77 kW. Das ist also eigentlich ein sehr sparsamer Motor. Ich habe den Wagen jetzt seit eineinviertel Jahren und bin so 32.000 Kilometer gefahren. Ich hatte mir den angeschafft, weil der eben eigentlich auch schon von Werksangabe her sehr sparsam ist. Und das hat sich auch eigentlich realisiert. Auf den letzten 5000 Kilometern verbraucht er allerdings in unterschiedlichen Fahrsituationen im Schnitt, würde ich sagen, einen halben bis einen Liter mehr.
Ich würde das jetzt mal gern zusammenfassen. Der Bernd hat ein Auto, das schluckt zu viel.
Und zwar erst seit kurzem.
Ja.
Seit in den letzten 5000 Kilometern wahrscheinlich winterbedingt.
Ja, wobei ich habe den Wagen seit November 2010 und bin da ja auch schon in dieser Winterzeit gefahren. Und das war, also bei Kurzstrecken ist es schon auffällig, aber auch bei längeren Strecken, da dürfte sich das ja eigentlich nicht mehr so.
Ja, eigentlich nicht, genau. Also bloß das Problem ist, Bernd, das jetzt zu verorten, also eine Ursache dafür zu finden, da fängt man an beim Sprit.
Und es hört bei dir auf. Vielleicht fährst du anders. Bist verliebt, druckvoller oder wie auch immer.
Pass auf, um die Sache abzuschließen. Ich würde dir empfehlen, beim ADAC mal so ein Spritspartraining zu machen, denn da kann man richtig was aus sich selber rausholen.
Beim Spritspartraining lernt man bestimmt ganz viele Leute kennen, mit denen man sich mal gut unterhalten kann.
Genau, so eine Betroffenheitsrunde.
Naja, ich hatte jetzt auf eine Eingebung vom Papst.
Ja, die hatte ich ja. Ich finde die sensationell. So ein Spritspartraining zahlt zwar nicht die Kasse, bringt aber dann letzten Endes doch einen positiven
Schönen
Effekt.
Schönen Sonntag noch.
Tschüss,
ja, super,
Bernd.
Tschüss.
Ja, aber.
Wie aber?
Jetzt geht's weiter. So Die geradezu epidemische Verbreitung von Smartphones hat auch eine völlig neue Wettkampfsportart mit sich gebracht. Sie beginnt mit dem Satz, und? Was hast du so für Apps? Und dann geht's los. Also ich hab die. Und hier, guck mal, die ist super. Aber hier, die ist toll. Super. Naja. Festzuhalten bleibt, Apps sind wie Möpse. Über denen sagte Loriot schon, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Für Apps scheint das Gleiche zu gelten. Und so gucken wir heute mal auf Smartphone und suchen die fürs Autofahren und zurechtkommen in Straßenverkehr unerlässlichen Apps.
Und das machen wir mit Martin Müller von Chip Online. Schönen guten Tag.
Hallo, freut mich.
Erstmal allgemein, braucht der Mensch eigentlich Apps fürs Autofahren? Also ich hatte bislang eigentlich noch keine nötig.
Aus meiner Warte natürlich schon. Ich denke, der Hauptnutzen ist dann natürlich nach wie vor bei der Navigation, wo wirklich herausragende Apps mit leistungsstarken Smartphones den klassischen Navis eigentlich auch schon den Rang ablaufen können, weil sie gerade was Flexibilität und also bei Updates oder wenn ich mich jetzt schnell für ein anderes Navi entscheiden möchte, bin ich natürlich viel flexibler, wenn ich das nur mit einer App habe und die Hardware, also das Smartphone ja behalten kann und das einfach nur wechsle. Da muss ich nicht wie bei einem klassischen Navi einfach das gesamte Ding wegwerfen und mir was anderes kaufen. Es gibt aber daneben auch unzählige kleine Apps, die mit ihren Funktionen den Alltag von Autofahrern unendlich erleichtern können.
Okay, bevor wir zu denen kommen, die man unbedingt braucht, von bis reicht das denn? Also für was gibt's denn alles eine App mittlerweile?
Also das kann wirklich reichen vom Strafzettel oder Blitzerwarner über doch wichtigere Sachen wie ein Ruf von der Pannenhilfe oder schlicht Apps, die mir helfen, dass ich günstiger durchs Leben komme, weil ich genauer weiß, wo die günstigsten Tankstellen in meiner Umgebung sind.
Machen wir es konkret. Welches sind Ihre Top 5? Was muss man haben, wenn man ein Smartphone hat?
Also wenn es um eine kostenlose Navigation geht, dann würde ich Waze empfehlen, weil die die klassische Navigation sehr witzig auch mit Community-Funktionen kombiniert. Das heißt, diese App wird besser, dadurch je mehr Leute sie nutzen, das ganze Kartenmaterial, Warnhinweise zu Baustellen und Staus kommen aus der Community und kleine Gags, wie dass ich auf der Karte sehe, welche anderen Nutzer der App sich gerade in meiner Umgebung bewegen, halten einen da auch bei der Stange.
Waze geschrieben, Warze mit Z in der Mitte.
Ganz genau.
Mhm. Und dann?
Also eine riesige Hilfe ist auch die ADAC-Pannenhilfe, die ich schon angesprochen habe. Diese gibt mir nicht nur sofort eine Unfall-Checkliste an die Hand, sondern lässt mich auch mit einem Fingertipper den Pannenhelfer vom ADAC rufen und übermittelt dorthin, wenn ich das will, sofort meine Standortdaten. Gerade für Sparfüchse ist die App Mehr Tanken sehr, sehr sinnig. Was Blitzer angeht, ist die App blitzer.de hervorragend, ein großes System an gegenseitigen Warnmitgliedern in der Community. Punkt 5 wäre eine App mit dem schönen Namen Auto und Verkehr, die allerdings im Gegensatz zu den bisher genannten nur für das iPhone zu haben ist. Diese App ist so eine Art Schweizer Taschenmesser unter den Auto-Apps. Sie beantwortet mir nicht nur Fragen rund um Bußgeld, Verkehrsregeln im Ausland oder eben auch erste Schritte bei einem Unfall, sondern speichert auf Wunsch auch die Standortdaten zu meinem geparkten Auto und lotst mich später, wenn ich nicht dorthin zurückfinde, mit einem Tastendruck zurück zu meinem geparkten Auto.
Welche Apps für Smartphone rund ums Auto und Straßenverkehr zu empfehlen sind, darüber sprachen wir mit Martin Müller von dem Computermagazin Chip Online. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen.
Hallo, hallo, du kannst jetzt schon mal aussteigen und ums Auto herumgehen, denn wir haben gleich einen prominenten Mitfahrer und ich fände es eigentlich wirklich nett, wenn du die Tür aufhalten
würdest.
Mach
ich doch immer.
Eine große Dame sozusagen, oh. Eine große Dame des Schwimmsports.
Die Sonntagsfahrer, die Mitfahrzentrale.
Als Schwimmerin nahm sie an 4 Olympischen Spielen teil und holte über 50 Medaillen. Ihr Diplom machte sie in Neurobiologie und heute arbeitet sie in der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt. Also in eine Schublade kann man unsere heutige Mitfahrerin Antje Buschulte beim besten Willen nicht stecken. Und nicht weniger vielfältig sind auch die Autos, die sie bisher gefahren hat. Dabei hatte sie lange Zeit nicht mal ein eigenes. Antje Buschulte, herzlich willkommen in der Mitfahrzentrale.
Ja, hallo, guten Tag.
Auf Ihrer Homepage outen Sie sich als passionierte Fahrradfahrerin, für die es gar nicht in Frage kommt, sich ein eigenes Auto anzuschaffen. Aber jetzt sind Sie doch schwach geworden.
Familienbedingt bin ich schwach geworden. Da war das einfach mal dran, sich ein größeres Auto zu holen, weil für längere Strecken ist es mit dem Fahrrad immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man noch ein Baby unterzubringen hat.
Familienbedingt heißt, da ist jetzt so eine knapp über Einjährige in Ihrem Leben.
Ja, genau.
Die anfängt sportlich auf dem Rücksitz herumzuturnen und Kekse zu verkrümeln.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie ja vorher wahrscheinlich ab und zu mal, wenn man sonst nur ein Fahrrad hat, Leihwagen gehabt und da hat man so einen schönen Überblick. Gibt es denn irgendeinen, den Sie da lieber gefahren haben als alle anderen?
Oh, jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, das Auto, was den meisten Eindruck auf mich gemacht hat, war mein erstes, wie das immer so ist. Das war ein Opel Corsa. Aber mein schönstes, ich war mal eine Zeit lang, wurde ich von Mercedes gesponsert. Da waren einige schöne Autos dabei.
Und jetzt der Familien-Pampers-Bomber, ist der dann einer von den beiden?
Nee, das war ein Opel Astra.
Okay.
Ihr Liebling eigentlich das Fahrrad? Warum Fahrradfahren? Was macht da Spaß?
Naja, nun gut, ich habe 2008 nach den Olympischen Spielen meine Schwimmkarriere beendet und dann nicht so richtig gut, also ich habe schon zunächst abtrainiert, aber ja, man muss ja irgendwie sportlich bleiben als Ex-Sportler, oder ich finde, man sollte das, und da war Fahrradfahren in der Stadt, zumal in Magdeburg ist es ja nicht so schwer, hier sind wenig Berge, eine gute Alternative, sich zu bewegen.
Und da soll es dann aber auch ab und zu sogar ein hämisches Lächeln im Sinne von so schnell kann ein Sportstar abstürzen gegeben haben, jetzt muss sie sogar Radfahren.
Mag sein, aber ich finde das nichts Schlimmes. Also ich fahre gerne lange Strecken auch mal Auto auf der Autobahn schnell, aber in der Stadt Autofahren finde ich jetzt gar nicht so toll.
Ihr Liebling war das alte cremefarbene Damenfahrrad mit einem Originalaufkleber von der Fahrradprüfung aus der 4. Klasse. Das bekam viel Liebe von Ihnen. Was war so toll an dem?
Ich bin damit ja wirklich sehr lange immer zur Schule gefahren. Es waren 7 Kilometer, also relativ lang. Damals habe ich in Travemünde gewohnt. Und das habe ich wirklich runtergefahren. Da ist alles schon dran gewechselt worden an diesem Fahrrad. Vom Sattel über die Reifen und so weiter. Und naja, wenn man so lange so einen treuen Begleiter hat, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Autofans, wenn sie so ein Auto ganz lange fahren, dann ist es schon traurig, wenn es sozusagen, ja, stirbt.
Also kein Nostalgik-Aufkleber, sondern Sie hatten das tatsächlich seit der 4. Klasse?
Ja.
Verrückt, verrückt. Was ist dann passiert?
Ja, dann fuhr ich in der Stadt und plötzlich ist das Hinterrad so stehen geblieben, eingerastet, und dann sah ich, dass ich dieses, wie nennt man das, den Umleger von der Schaltung, der hat sich in das Fahrrad gebohrt und ist komplett abgeknickt. Und nachdem dann die Schaltung im Dutt war, habe ich dann gedacht, na gut, jetzt lohnt sich das nicht mehr, das Rad noch zu reparieren.
Okay, kommen wir vielleicht noch mal mehr in den Bereich Auto. Sie sind ja gefragt worden als Ex-Schwimmerin nun inzwischen und Radfahrerin, wir gerade hören, auch mal bei der DTM mitzufahren, also bei den Deutschen Tourenwagen Masters. Taten Sie es?
Ja, ich war an 1-2 Stationen mal mit bei dem Rennzirkus dabei und habe mir das auch angeschaut und fand das grandios, so auch aus sportlicher Sicht, wie gut die organisiert sind. Und wie gut die auch beim Feiern organisiert sind. Und ja, als ich da war, wurde mir dann angeboten oder hat man mich gefragt, ob ich mal mitfahren möchte. Da hatte ich ja schon bei dem Gedanken daran welche Knie, aber ich habe das dann gemacht und bin bei, ich glaube, es war ein Testfahrer, bin bei dem in so ein Auto gestiegen, wo man auch mitfahren kann, weil sonst geht das ja bei der DTM gar nicht.
Die haben, ich hörte vorhin, Schnellfahren gefällt Ihnen auch ganz gut. Wie war das dann mal so richtig?
Also das war ein krasses Gefühl. Das war schon ziemlich anders, als man normal schnell fährt. Wir sind aus der Boxengasse rausgeschossen und dann kam dieser Reifenstapel auf mich zu und ich dachte, ach du grüne Neune, da wollen wir jetzt aber nicht enden. Und ich habe nicht geglaubt, dass man dann so heftig bremsen kann. Das war eigentlich noch das Schlimmste an der ganzen Sache, das Bremsen.
Aber selber fahren, also selber hinter das Lenkrad von so einem DTM-Boliden?
Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, aber ich würde deutlich langsamer mit dem anfangen zu fahren, als das die Profis tun. Das muss man ja erstmal kennenlernen, wie so ein Auto dann abgeht.
Was Sie jetzt noch müssen, ist in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie beenden müssen.
Okay.
Los geht's.
Was mich an anderen Autofahrern am meisten nervt, ist,
dass sie hier in unserer Stadt so bei Rot über die Ampel fahren, so häufig.
Im Auto schlafen?
Ist sehr unbequem für jemanden langen wie mich.
Männer mit protzigen Autos?
Haben andere Dinge, die sie verbergen müssen.
Geschwindigkeit ist für mich
sehr prickelnd manchmal.
Mit Kleinkind im Auto?
Schön, wenn es schläft.
Herzlichen Dank. Da bleibt nur noch eine Frage. Wenn Sie schon nicht mehr aktiv im Wettkampf schwimmen, muss denn jetzt die kleine Nike schon ran? Also sind Sie fleißig beim Babyschwimmen unterwegs?
Da muss ich enttäuschen. Ich war nicht im Babyschwimmkurs mit ihr, aber im Wasser schon, natürlich.
Wie soll denn dann aus ihr eine wahre Siegerin werden?
Ach, die Kleine muss ja nicht schwimmen.
Aber sie heißt so, Nike, die Siegerin. Da ist doch schon was in die Wiege gelegt, oder? Soll die in ihre Fußstapfen treten?
Nun ist mein Mann ja auch Schwimmer und die Großeltern auch. Ich denke, das ist eine schwere Bürde, die sie da hätte. Aber wenn sie gerne schwimmt, soll sie natürlich schwimmen. Das ist dann ihr überlassen.
Vielen herzlichen Dank für die Zeit an diesem Sonntag. Und Nike, die im Nebenzimmer gesperrt, wahrscheinlich jetzt Mama schon ersehnt, oder?
Ich denke auch.
Bei den Großeltern.
Aber noch ist sie ganz fröhlich.
Es muss kein Amt anrufen. Die Großeltern kümmern sich um sie. Ausnahmeschwimmerin Antje Buschulte, heute unsere prominente Mitfahrerin. Herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Tschüssi.
Vielen Dank.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Es ist ja jede Woche eine Offenbarung. Also wenn du wieder dastehst und sagst, hey Freunde, lasst nur den Motor anspringen und ich sag euch, was ihr fahrt.
Meistens sagst du es ja.
Es ist wirklich eigentlich wie ein Zauberer.
Ein Zauberer? Aber da ist irgendwie der Zauberstab wahrscheinlich so verstopft manchmal. Hab heute ein schlechtes...
Ach Quatsch.
Doch, Patricia.
Das gab's noch nie, Andreas.
Ja.
Dass du sagst, du hast ein schlechtes Gefühl.
Ja, kann doch mal passieren.
Kann nicht sein. Komm noch mal hier in die Ecke. Ich bin ein Boxcoach sozusagen. Nee, ich werde jetzt noch mal Wasserflasche ansetzen.
Hast du denn auch, falls ich mich täuschen sollte, kann ja auch passieren, hast du denn auch den Gewinner, den Preis, den ich kriege?
Wie?
Na, du hast ja immer so ein Zuckerli normalerweise.
Du kriegst ein, was willst du haben? Ein Hundekeks oder was?
Ein Hundekeks, selber.
Seien Sie dabei, wie Kessler gegen den Rest der Welt heute mal nicht rausbekommt, was der Rest der
heute
Welt
mal.
Du kannst es wörtlich nehmen, ich stehe an deiner Seite heute.
Davon bin ich doch fest
also
überzeugt.
Also, eins war kerzengerade und mit Draht und Tat.
Mit Rat und Tat?
Ja.
Ich habe verstanden, Draht und Tat.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Ah, denn heute startet unser Autopapst mit einem ganz schlechten Eigengefühl, wie er gerade verraten hat. Hallo Thomas.
Hallo.
Muss er das haben? Also wird es tatsächlich auch schwer werden?
Ach Quatsch.
Ach. Also,
ganz einfach.
Die Situation wie immer irgendwo in Berlin und Brandenburg oder sonst wo. Wo sind Sie gerade zum Beispiel?
In Fürstenwalde.
In Fürstenwalde steht jemand mit seinem Auto. In diesem Fall ist es Thomas. Wir wissen nicht, was Thomas fährt. Und er wird gleich sein Auto anspringen lassen. Und wir hören das Geräusch des Motors. Und dann eigentlich.
Wissen wir es.
Also du zumindest.
Ja.
Ich noch nie. Aber du eigentlich schon. Der Thomas kriegt wie immer ein Buch über Autos. Dafür, dass er sich in das Wetter rausgetraut hat. Thomas, was machen Sie sonst so heute?
Ich werde noch ein bisschen musizieren und dann hat sich's für heute.
Was heißt denn musizieren?
Ich mache ein bisschen Musik. Ja, ich mache Rockmusik.
Ah,
professionell oder mehr für den Hausgebrauch?
Nee, nicht mehr professionell, aber mit ein paar Jungs, die es mit mir mal professionell gemacht haben.
Ah, okay. Ich stelle es mir richtig lustig vor. Danach gibt es immer ein Bier, oder?
Nicht danach.
Genau. Du warst wohl nie Musiker, oder?
Naja, Blockflöte, aber das habe ich dann bald wieder aufgesteckt. Okay, dann fangen wir mal an, bevor es mit der Musik losgeht. Ich hätte jetzt gern mal den Motor.
Okay.
Gut.
Ja.
Gut, das ist Musik in meinen Ohren.
Klingt schon wie ein Bandbus.
Nein, das ist schon nicht. Wie alt ist der?
Das ist ein 2001er.
Und die Marke des Herstellers?
Ein deutsches Produkt.
Ein deutsches Produkt und die Karosserieform? Cabrio wird es ja nicht sein.
Nee, ist eine Limousine.
Eine Limousine. Okay, dann wollen wir mal schauen. Das ist also ein Viertakter Benziner mit...
Also, los, schlag dir selber ein Schnippchen.
Hörte,
du schaffst es.
Hörte sich großvolumig an.
Sag
also
ich, ja.
Ich schätze mal, andererseits ein Sechszylinder ist es auch wieder nicht. Es ist ein... 2001, ich kann kurz mal überlegen. Audi A4.
Nö.
Aber ich glaube, du könntest jetzt sozusagen in die Gilde der Vorhersager, der könntest du aufgenommen werden. Du hast gesagt, du redest es nicht. Du hast es nicht geraten.
100%
also 100% die Trefferquote, um hier irgendwie Oberchef bei den Weissagern zu werden.
Okay, was ist es denn wirklich?
Das ist ein 7er BMW, ein E38.
Ein E38.
Hättest du darauf also kommen können?
Also das ist ein großer, das konnte man ja hören, aber ich hätte ja doch geschworen, den 8-Zylinder hätte ich doch eigentlich hören müssen.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Ist es ein größeres Auto, als du gedacht hast? Du hast dich davon in die Irre leiten lassen, dass aus Thomas nie ein ganz berühmter Rockmusiker geworden ist.
Nö, hab ich nicht. Nö, wieso? Man, der ist der schöne Siemer. Das ist genau. der für alle Zeiten der schönste Siemer bleiben wird.
Den er hat.
Ja, genau. Ja, und hast du denn die Ölpumpe schon festschrauben lassen?
Die Ölpumpe war noch nicht das Thema.
Ja, das ist bei den V8-Zylindern von BMW ein ganz großes Thema.
Nur weil du selbst heute makelhaft bist, boah, nicht gleich wieder den Makeln anderer.
Ich will ja nur vermeiden, dass der V8 irgendwann festgeht. Ne? Ja.
Die Ölpumpe.
Also Thomas, von uns bekommst du ein Buch, das wie immer mit Autos zu tun hat. Fahrzeuge auf Zelluloid von Stefan Bauernschmidt, und zwar Fernsehwerbung für Automobile in der Bundesrepublik des Wirtschaftswunders.
Ja, herrlich, okay. Herrlich. Ja,
dann wünschen wir noch einen schönen Sonntag.
Ja, und trink nicht zu viel Bier, während du musizierst.
Das klingt ja so, als hättest du schon was getrunken.
Ja, ne?
Manche Sachen wird man regelrecht besoffen.
Okay. Schönen Sonntag. Tschüss.
Also, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Oh mein Gott.
Was?
Mensch, Cassie, reiß dich mal zusammen.
Was denn?
Ja, ich meine.
War doch gut.
Nicht erraten und vom Hörer als betrunken beschimpft worden. Nee, war super.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Stimmt, genau. Schönen guten Tag.
Auf in die, wie nennt man die letzte Runde? Hat die so einen bestimmten Titel eigentlich bei der Formel 1?
Das ist der
Endspurt.
Endspurt? Nee. Naja, passt immer. Nicht Schlussspurt.
Also, Sie dürfen auf jeden Fall auch nochmal mitmachen.
Einfach nochmal richtig auftreten.
Audienz beim Autopapst.
So, Andreas wieder in seinem Element, anderen Menschen helfen, das ist dir von Geburt an mitgegeben.
Es kommt alles von Herzen, Patricia. Ja.
Und der Erste, der Hilfe bedarf, ist der Bernd. Hallo Bernd.
Hallo.
Was ist los?
Also, ich habe einen kleinen Lupo, 3L TDI, also dieser 3-Liter Lupo, und der hat folgendes Problem. Und zwar, der springt manchmal sehr schlecht an. Aber ich habe rausgekriegt, wenn ich komme, die Tür aufmache und zum Beispiel jetzt die Scheibe sauber mache, das reicht aus. Wenn ich mir dann rinsetze, springt da gleich an. Aber setze ich mir gleich rin und will starten, dann muss ich 3-4 Mal vorglühen.
Mhm. Richtig verstanden, der muss erst gestreichelt werden und dann folgt da.
Ja, nein, das ist ja Hightech, dieser 3-Liter Lupo.
Ja.
Und in dem Moment, wo die Tür aufmache, glüht er schon vor.
Ich gehört, da geht er irgendwie so eine kleine Pumpe an.
Genau, genau. Und dann glüht er auch vor, nötig, also wenn es kalt ist draußen zum Beispiel.
Ja.
Ja, und diese Zeit muss man ihm natürlich geben. Wenn man sofort reinhechtet und losstartet, dann ist gerade bei niedrigen Temperaturen eben der Motor noch nicht so weit, dass er auch wirklich anspringt, sondern braucht dann eben ein bisschen Kompressionswärme. Also gib ihm einfach eine Sekunde oder 10 und dann kaputt ist er jedenfalls nicht.
Nee, kaputt ist er nicht. Der läuft also wunderbar. Wenn er warm ist, springt er gleich an. Aber dieses Phänomen, das habe ich im Sommer auch. Also das ist unabhängig jetzt von der Jahreszeit.
Der ist ja schon ein bisschen älter. Wie viel hat er runter?
Der hat jetzt 166.000 Kilometer runter.
Möglicherweise sind die Glühkerzen nicht mehr ganz fit. Eventuell lässt die Kompression auch schon nach. Also Altersgebrechen, wo ich jetzt mir keine Sorgen machen würde.
Der ist total im Trend. Entschleunigung.
Ja, genau.
Einfach erstmal durchatmen, sagen, hallo Lupo, wie geht's dir heute?
Ja. Und dann ist noch ein kleines Problem da, die Start-Stopp-Automatik. Mal funktioniert so, mal nicht.
Ja, das ist, entweder liegt an Sensoren, die mal mitarbeiten und mal nicht, oder an der Software. Auch so ein bekanntes Problem beim alten 3-Liter-Lupo. Da kann aber nur eine gut ausgestattete VW-Werkstatt helfen. So Handauflegen-Tricks kenne ich dafür auch nicht.
Ja, mit wie vielen Problemen kommst du denn jetzt noch um die Ecke? Aber er läuft ganz toll.
Aber so, ich bin super zufrieden mit dem Fahrzeug. Also,
eigentlich ein Auto, was fehlt.
Schönen Sonntag hier noch.
Ja, ebenfalls.
Tschüss.
Ciao.
Ist da eigentlich was dran? Verbrauchen die wirklich nur 3 Liter?
Ja, es ist in der Tat so. Natürlich, wenn man jetzt die ganze Zeit Bleifuß fährt, dann verbrauchen sie auch mehr. Aber man kann sie tatsächlich auf Werte um 3 Liter kriegen.
Weil das ist ja wie so ein Eigenname schon geworden, ne?
Ja, der heißt so.
3-Liter-Lupo.
3-Liter-Lupo, genau. Ja. Gibt's aber nicht mehr, weil zu kompliziert und den Leuten im Neuverkauf zu teuer.
Wir haben jetzt Christine. Hallo.
Hallo.
Schönen Sonntag. Wo liegt bei Ihnen der Hase im Pfeffer?
Ich vermute kältebedingt ein Problem. Ich habe wirklich eine alte A-Klasse, 160er. 98er Baujahr ist sonst wirklich zuverlässig. Und jetzt das erste Mal im Winter habe ich das Problem, dass der beim Schalten, wenn er kalt ist, so sehr hart schaltet. Ich habe das, weiß ich nicht, ob das das Differentialöl ist, was da irgendwie zähflüssig ist, wenn er warm ist, alles wieder völlig in Ordnung. Jetzt habe ich bloß Angst, dass man da irgendwas austauschen muss, bevor es kaputt geht.
Naja, schon fast richtig. Austauschen, bevor es kaputt geht. Wenn es eine alte A-Klasse ist, dann ist der Baujahr 99 oder sowas, ne?
Genau, genau.
Und wenn da noch das erste Getriebeöl drin ist. Mercedes spricht ja von Lebensdauerfüllung, was, naja, unter bestimmten Voraussetzungen so stehen bleiben kann. Ich würde aber trotzdem sagen, spätestens nach 120.000 Kilometern muss mal neues Getriebeöl rein. Okay. Und das würde ich jetzt auch empfehlen.
Okay.
Das genau Richtige natürlich. Das, was der Hersteller dafür vorschreibt. Und danach ist mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Kälteempfindlichkeit der Automatik weg.
Ist Differentialöl sowas, Christine, was Sie so kennen? Oder haben Sie sich schon eingelesen?
Nee, eingelesen nicht. Ich hatte mal einen Getriebeschaden. Deswegen, also nicht bei dem, beim anderen Daimler.
Und Learning by doing.
Naja, immer wieder das wobei der andere Daimler ja Heckantrieb hat und wirklich ein eigenes Differential. Und das ist ja, die A-Klasse hat ja Frontantrieb, da ist alles in einem Gehäuse.
Es ging gerade nur um die Wissensfrage.
Ja, nur nochmal zur Ergänzung. Zur Ergänzung, ja. Vielen Dank. Ja.
Christine.
Ja, alles Wunderbar. Gute.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Danke, gleichfalls.
Du, Andreas, bald sind wir so wie Tick, Trick und Track. Der eine fängt den Satz an und der andere macht ihn zu Ende. Mhm. Weißt du, so wenn der eine hakt, der andere... Immer zieht er den aus dem Sumpf raus und gibt sich eine Hilfe.
Ist das gut oder bedenklich?
Ich weiß auch noch nicht. Ich mache mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Hallo Stefan.
Hallo. So. Tagchen. Ja, mein Problem ist nicht kältespezifisch, aber ich hoffe, mir wird trotzdem helfen. Und zwar ein 2 Liter TDI aus dem Hause VW, der manchmal so ein Beschleunigungsloch hat. Also wenn ich aufs Gas trete, will er nicht so richtig aus der Rüste kommen. Ich habe mich schon so ein bisschen schlau gemacht im Internet, Vorderpumpe oder Luftmassenmesser.
Geht deine Lampe an?
Nee, und ausgelesen ist er auch schon, ist auch nichts. Ich habe schon mal prophylaktisch den Dieselfilter gewechselt, aber ist es auch nicht.
Das ist die billigste Methode. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass der hat, glaube ich, ein VVG, also ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie, VTG-Turbo. Und da gibt es manchmal die Erscheinung, dass dieser Verstellmechanismus der Turboladerschaufeln, dass der festgeht. Und dadurch hat er dann nicht den idealen Ladedruck, je nach Leistungsanforderung, und dann hat man auch sowas. Ja, also das kann man relativ leicht prüfen. Da ist eine, glaube ich, eine Unterdruckdose, die Turbinenschaufeln eben verstellt. Das kann man auch mit der Hand mal probieren, ob es leichtgängig ist.
Ja.
Und dann bleibt natürlich immer noch Luftmassenmesser, den kann man auch mal prophylaktisch wechseln, weil der relativ preiswert 75 Euro als Ersatzteil ist.
Na Stefan, da steht doch einiges auf dem Zettel.
Ja, super.
Schönen Sonntag
euch.
Noch.
Tschüss.
Musik zum Abfahren.
Jawohl, ja. Damit geht's jetzt nämlich weiter. Jede Woche suchen wir einen Musiktitel heraus, der sich im Speziellen ums Autofahren oder um Autos handelt. Da sind ja sehr viele gemacht worden. Und heute haben wir rausgesucht Roger Cicero, mein guter Stern auf allen Wegen. Denkt man erst, der Mensch ist wahnsinnig gläubig?
Ja, aber vielleicht hat er ja auch jemanden, der auf dem Beifahrersitz sitzt. Der Augenstern, sowas gibt's ja auch, ne?
Ja, oder? Aber es handelt sich vielleicht doch um das Auto.
Das werden wir hören.
In seiner Geschichte schon oft des Sternes verlustig geworden ist, aber offensichtlich ein guter für den Herrn Roger. Roger Cicero, mein guter Stern auf allen Wegen. Also ich würde sagen, er hat über ein Auto gesungen und nicht über irgendwie seinen Schatz, der auf dem Nachbarsitz sitzt.
Okay, mit oder ohne Stern, ne?
Ja. Und bei uns im Fahrzeugbrief geht es heute um ein Auto, was auch sozusagen adorable und der Herzenswunsch vieler ist.
Genau, der klassische Sportwagenmotor mit Notsitz.
Jaguar E-Type.
Der Fahrzeugbrief. James Bond wechselt seine Autos wie die Unterhosen. Mal rettet er die Welt in einem Aston Martin DB5, dann in einem BMW Z3, einem Lotus Esprit Turbo und schließlich wieder in einem Aston Martin V12. Sein amerikanischer FBI-Kollege Jerry Cotton hingegen ist einem einzigen Modell so treu geblieben wie Bond nur seinen geschüttelten Wodka-Martinis. Der New Yorker Agent fährt seit den 60er Jahren stilbewusst ein rotes Jaguar E-Type Coupé der ersten Serie. Thomas Neff, Präsident des Swiss Jaguar E-Type Clubs.
Der Jaguar E-Type, der wurde 1961 in Genf vorgestellt. Er wurde als Coupé und als Cabriolet eingeführt mit einem 3,8 Liter Motor mit 265 SAE PS. SAE heißt ohne Nebenaggregate. Das sind so in normaler Rechnung so ungefähr 220 PS. Das Auto fuhr in jener Zeit irgendwo zwischen 240 und 250 Kilometer. Also für Anfang der 60er Jahre sehr schnell. Es schaut aus, ein bisschen wie eine Zigarre. Das Auto wurde gebaut bis 1974, ab 1971 dann mit einem 12-Zylinder-Motor.
Doch Jerry Cotton ist nicht der Einzige, der in den 60er und 70er Jahren die Form und den Klang des britischen Sportwagens zu schätzen weiß. In unzähligen Fernsehserien und Filmen hat der Jaguar E-Type meist spektakuläre Auftritte. In Die Profis, Columbo, bei den Blues Brothers und in Convoy mit Rubber Duck Kris Kristofferson blubbert er, so schön wie Konstrukteur Malcolm Sayer ihn schuf, durchs Bild.
Der Kult, der hat eigentlich schon relativ früh nach Produktionsende begonnen. Hier in der Schweiz wurde eben unser Club schon 1978 gegründet. 4 Jahre nach der Produktionseinstellung war das Auto schon als Kultauto angesehen. Ich denke, das ist vor allem aufgrund der Form des Autos und auch aufgrund der Fahrleistungen. Für ein Auto, das unterdessen bald 50-jährig ist, sind die Fahrleistungen wie ein heutiges modernes Auto, auch vom Verbrauch her. Der Kult ist das Ganze rundherum, gehört auch dazu.
Seinen größten cineastischen Auftritt hat die britische Wildkatze jedoch im Kultfilm Harold und Maud. Dort wird ihm eine ganz besondere Ehre zuteil. Der junge Harold rückt dem teuren Geschenk seiner Mutter kurzerhand mit einem Schweißgerät auf den Pelz und baut das edle E-Type-Coupé zu einem Leichenwagen um. Zum Leid aller Jaguar E-Type- und Leichenwagen-Fans zerschellt das skurrile Unikat in der letzten Filmszene auf den Klippen. Es war der echte Wagen, der bei den Filmaufnahmen geschrottet wurde.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Da holt er doch tatsächlich schon sein Tuch raus. Brauchst du das jetzt, um die Tränen zu tupfen, weil wir schon wieder auseinandergehen, oder musst du Öl messen?
Ja, bei dir vielleicht. Ja? Du, ich habe ja Gott sei Dank ein Warnlämpchen.
Bei mir schadet es nie. Habe ich neulich mal gemessen? Also schon echt, also war eine dolle Lücke zwischen aber, das davor. Da war nichts mehr an dem Stab, gar nichts.
Würde mich aber interessieren, Patricia, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Öl zu messen, nachdem du die ganzen 25 Jahre vorher nicht Öl gemacht
hast? Ich hatte wirklich es im Gefühl, jetzt wird's kritisch. Es war, glaube ich, noch genau der richtige Zeitpunkt.
Am Ende macht sich mein Einfluss doch irgendwie positiv bemerkbar.
Ich kriege so ein Bauchgefühl für Autos.
Genau. Aber dann wird's kritisch hier.
So, das war's für heute. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Wir, das sind Andreas Kessler.
Und die mit dem Bauchgefühl, das ist Patricia Pantel.
Machen Sie es gut. Tschüssi.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.